Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Verehrte liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer, Sie sind mir schon alle noch geläufig, die Recken der sogenannten deutschen Heldensagen, die ich als Kind gelesen habe, Gunther, Hagen, Siegfried oder wie sie alle heißen. Einer aber hat sich mir besonders eingeprägt und zu denken gegeben. Und seine Geschichte hat sogar Eingang in meine Verkündigung gefunden. Ich spreche von Parsival. Parsival, von Geburt ein Königssohn. Von seiner Mutter Herzeleide, aber aus tragischem Grund von aller Welt ferngehalten, aber bezeichnenderweise auch Tumbetor genannt. Beinahe zufällig begegnete er einigen Rittern der Artusrunde und ist ganz begeistert von ihnen. Er hält sich sogar für göttliche Wesen und ist von da an nur mehr davon beseelt, einer wie sie zu werden. Genau das aber wollte seine Mutter mit der Erziehung in der Waldeinsamkeit verhindern. Um jeden Preis. Als aber der Heranwachsende in seinem Begehren nicht nachlässt, fügt sie sich ihm schließlich auf die ihr eigene Weise. Sie näht dem Knaben ein Narrengewand, damit ihn nur keiner ernst nehme, und lässt ihn mit einem primitiven Speer bewaffnet auf einem alten Klepper von Pferd von dannen ziehen. Nach zahlreichen Abenteuern, bei denen er nicht wenig Unheil anrichtete, gelangt der junge Mann zur Gralsburg. Dort erwartet man ihn fast schon und hofft, dass doch er der Fremde sei, der mit einer mitleidvollen Frage den tödlich verwundeten König von seinem Leiden erlösen könne. Aber Tumbetor, Parsival, unreif und ungebildet, verwechselt das von ihm erwartete Mitleid mit bloßer Neugier, die er, wie ihm mal einer geraten hatte, unbedingt beherrschen müsse. Er schweigt also beharrlich und stellt die erlösende Frage nicht, wird selber von der Burg gewiesen und lässt den verwundeten König in seinem beklagenswerten Zustand zurück. Viel später erst kehrt er dorthin zurück und bekommt sogar die Gelegenheit, sein Versagen wieder gut zu machen. Er stellt die barmherzige Frage, erlöst den Greis von seinem Leiden und verhilft sich dadurch, ohne es zu wissen, zum eigenen Glück. Er wird zum König ausgerufen und gekrönt. Ist das nun alles nur eine Sage, wie wir derer viele kennen? Oder nicht doch eher eine Geschichte menschlicher Berufung, die nur ins Rittermilieu verlegt worden ist? Zunächst unfähig zum erbarmenden Mitleid, versäumt er das rettende Wort, weigert sich, die helfende Frage zu stellen, schadet somit dem anderen und geht selbst des eigenen Glückes verlustig. Wie sollte er auch ankommen mit dem, was noch lange nicht bei ihm angekommen war. Dann aber, zur Reife gelangt, vermag er das Wort der Barmherzigkeit zu sprechen, zur Rettung seines Mitmenschen und zur eigenen Vollendung. Was er nicht wusste, von Geburt an schon, war er ein Königssohn. Eines lässt uns die Sage von Parsival schon einmal wissen. Das Herz des Menschen ist ein Abgrund von Wirklichkeiten, Sehnsüchten, Illusionen und Möglichkeiten, eine eigene kleine Unendlichkeit. Dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und es ist nicht fern von dir. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten. Was da im 5. Buch Moses vom Gesetz gesagt wird, das kommentiert der Apostel Paulus ohne Umschweife im Brief an die Römer auf das Geschehen in Jesus Christus hin, auf seine Menschwerdung und seine Auferstehung von den Toten. In der Menschwerdung seines Sohnes hat sich nämlich Gott zuerst auf uns zubewegt. In Auferstehung und Himmelfahrt Christi und in der Ausgießung des Geistes ist er einem jeden von uns unüberbietbar nahe gekommen. Aber, liebe Schwestern und Brüder, auch das noch so nahe müssen wir uns aneignen, müssen es buchstäblich erwerben, um es zu besitzen. Alle über 60-Jährigen von uns sind noch nach einem Ritus getauft worden, den wir heute den Außerordentlichen nennen würden. Als da zunächst die Eltern danach gefragt wurden, welchen Namen sie ihrem Kind gegeben haben, dann aber das Kind selber bei seinem Namen genannt befragt wurde, was es von der Kirche begehre, und nun der Pate tatsächlich stellvertretend antwortet, den Glauben. Und schließlich die Frage nach dem, was ihm der Glaube gibt, mit der Antwort vollendet wird, das ewige Leben. Diesen kurzen Dialog beschließt der Taufpriester mit der Weisung: Wenn du also in das ewige Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben aus deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darüber besteht nun kein Zweifel mehr. Mit dem Geschenk des Glaubens und der Taufe durch die Kirche ist der Weg des Glaubens, der Weg des Menschen zu Gott, aber auch der Weg Gottes zum Menschen ermöglicht und eröffnet. Vater, Mutter und Paten bilden den ersten Raum der Kirche, der diese Wege fördern und begleiten soll. Aus der Zusage des ewigen Lebens und der Erkenntnis dieser Wege erwächst der Anspruch der Gebote. Daraus lebt jede christliche Existenz. Das, was den wahren Christen ausmacht, lässt sich eben nicht auf das Einhalten von Geboten oder Verboten, auf Sollen, Dürfen und Müssen reduzieren. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden, schreibt der Apostel Paulus an die Römer und hat uns damit das Leitwort unserer diesjährigen Ulrichswoche vorgegeben. Nach dem Empfang des Glaubens und der Taufe kommt es vor allem darauf an, zu beherzigen, was Gott in Jesus Christus, seinem Sohn, an uns getan hat. Es gilt immer wieder zu bedenken, dass er unser schon gedacht hat, bevor wir an ihn denken konnten, und an uns und für uns schon im Sterben seines Sohnes gehandelt hat, als wir noch Sünder waren. Leibhaftig, sinnenfällig und unüberbietbar gegenwärtig geschieht das bei jeder Feier der Heiligen Messe gemäß dem Auftrag unseres Herrn: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Sehr viele Kinder und Jugendliche werden in unserem Bistum noch Jahr für Jahr getauft und gefirmt. Wo gehen sie nur alle hin? Wo finden wir sie wieder? Vermitteln wir ihnen diese Tiefe unseres Glaubens und entlassen wir sie damit ausgerüstet in die Welt und in ihr weiteres Leben? Haben wir nicht vielleicht allzu rasch und allzu leicht im Religionsunterricht und bei der Glaubensunterweisung Gedanken und Formulierungen aufgegeben, die den Inhalten, die wir zu verkünden haben, unter Umständen näher waren als manche wohlformulierte Gedanken, nur um keinen Anstoß zu erregen und somit gar das Ärgernis des Kreuzes unterschlagen? Und sind nicht oft die hartnäckigsten, verbissensten Kirchenkritiker ehemalige Theologen? Bei der Katechese zum Eucharistischen Kongress fragte mich ein älterer Mann, ob nicht die Kirche in der Vergangenheit, gerade bei der Sakramentenunterweisung und nicht zuletzt beim Sakrament der Buße, viel zu oft und viel zu viel mit der Angst operiert hatte. Ich habe ihm darauf eine zweifache Antwort gegeben, nämlich, dass es gemäß dem ersten Johannesbrief in der Tat Furcht nicht in der Liebe gibt. Und damit ist ein Weg vorgezeichnet, dass einer in der Liebe noch nicht vollkommen ist, wenn er von der Angst besetzt ist. Aber eben auch, dass die Angst auch eine Grundbefindlichkeit des Menschen in der Heilsgeschichte ist. Das erste Wort, was immer wieder an die Berufenen der Heilsgeschichte ergeht, heißt beinahe regelmäßig: Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Denn aus dieser Grundbefindlichkeit kann sich niemand von uns selbst befreien, sondern muss sich daraus von Gott befreien lassen. Allein schon, weil sich niemand selber das erlösende, das befreiende Wort sagen kann. Damit ist aber wiederum der Weg aufgezeigt vom Menschen zu Gott und lange vorher und absolut konsequent von Gott zum Menschen. Da dürfen wir schon einmal fragen, welche Angst denn verheerender ist, die eines Erwachsenen, der meint, alles erreicht und alles gewonnen zu haben, aber Schaden an seiner Seele genommen hat, oder die eines Kindes, das beginnt, etwas vom Geheimnis Gottes zu erahnen, das sich eben nicht auf das liebe Jesulein, ja nicht einmal nur auf den Bruder und den Weggefährten eingrenzen lässt. Erst in der Beherzigung der Wahrheit von Kreuz und Auferstehung und im Bekenntnis des Namens Jesu im Heiligen Geist kommt der Glaube an sein Ziel. Kommt aber auch Gott erst in unserem Herzen zur Ruhe. Es gibt so viele Wege des Menschen zu Gott, wie es Menschen gibt, hat noch Kardinal Josef Ratzinger gesagt. Aber schon der heilige Augustinus forderte jeden von uns auf: Liebe dein Schicksal, es ist der Weg Gottes zu deiner Seele. Wozu der große Kirchenlehrer jeden Einzelnen auffordert, das weitet der Dichter Ernesto Kardinal ins Universale mit dem Lied: Gottes Herz findet keine Ruhe, bis die ganze Schöpfung wie der verlorene Sohn in seinen Schoß zurückgekehrt ist. Wir sind der Gegenstand einer unendlichen Sehnsucht des Vaters, und der Heilige Geist ist das Atmen dieser Sehnsucht. Aus Liebe zu uns und aus Liebe zu Gott wurde das Wort Fleisch, um in uns den Vater zu lieben, damit Gott Gott lieben möge in Millionen von Seelen, damit Gott Gott lieben möge in Millionen von Leben. Liebe Schwestern und Brüder, ich höre jetzt noch die Melodie, mit der ein Mädchen vor Jahrzehnten diesen Text gesungen hat. Wenn wir der Gegenstand einer unendlichen Sehnsucht des Vaters sind, sagt dazu ein Theologe, dann muss sich der Mensch nicht abstrampeln und irgendwie Gott spielen. Gott kommt zum Menschen und will in ihm zur Welt kommen. Nicht wir können überall Frieden schaffen. Der wichtigste Impuls dazu kommt uns immer von woanders her, schon entgegen, zum Beispiel im Mut zur Vergebung oder dem Willen zur Versöhnung. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum Menschen, die sich dem Glauben an Gott, dem Glauben an den barmherzigen Vater hartnäckig verschließen, gar nicht anders können, als in Permanenz zu revolutionieren, Forschung und Wissenschaft unablässig voranzutreiben und unablässig zu machen, was nur zu machen geht. um angeblich Menschen zu helfen, aber in Wirklichkeit auf Kosten unzähliger anderer Geborener und, Gott sei es geklagt, Ungeborener. Aber auch Zuwendung, Liebe und Wertschätzung, wie sie immer wieder verschämt genannt wird, können wir nicht mit Statuten und Institutionen erzwingen, wenn wir sie uns nicht zuerst von Gott und darauf voneinander schenken lassen. Das heiße Interesse des barmherzigen Vaters an Wiedervereinigung und Versöhnung, so der Theologe, lebt im Ganzen der Wirklichkeit. Nichts findet da mehr Interesse als der Wunsch, dass doch jedes Menschenleben gelingt. Gott sucht Mitliebende, die seine Leidenschaft für den Mitmenschen und die Welt teilen. Und er schließt mit der Frage, ob wir anders mit den Menschen und den Dingen umgehen, wenn wir uns derart als Adressaten göttlicher Sehnsucht verstehen dürfen. Nicht daran, wie einer von Gott redet, erkenne ich, ob seine Seele durch das Feuer der göttlichen Liebe gegangen ist, sondern daran, wie er von irdischen Dingen spricht, sagt die französische Gottsucherin Simone Weil. Der Heilige Geist ist das Atmen dieser Sehnsucht, sagt der Dichter. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet, hat der Apostel schon vor langer Zeit verkündet. Als ich zu euch kam, Brüder, so versichert er den Gläubigen von Korinth, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. In einer der vergangenen Ulrichswochen haben wir da bedacht, dass der heilige Ulrich wohl schwerlich vorstellbar persönlich mit dem Schwert in der Hand auf dem Lechfeld mitgekämpft habe. Dass er aber durch die kluge Verwaltung des Hinterlandes und die Befestigung der Stadt Augsburg wesentlich zum Sieg über die feindlichen Horden beigetragen hat. Der Biograf mag wohl seinen Grund gehabt haben, wenn er eigens zitiert, dass König Heinrich I. auf Empfehlung des Schwabenherzogs Burchard Ulrich, beeindruckt von seiner herrschaftlichen Gestalt und seinem hohen Bildungsstand, die Bischofskathedra von Augsburg verliehen habe. Angesichts der Persönlichkeit und des umfangreichen Wirkens des heiligen Ulrich dürfen wir getrost davon ausgehen, dass mit dieser Beschreibung nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch die hohe menschliche Reife, die Frömmigkeit und die Herzensbildung des Heiligen beschrieben worden sind. Die bildende Kunst hat das sehr gut verstanden und dargestellt, worin die Herzensbildung und menschliche Reife des Heiligen begründet war, die sich der Nachahmung durch jeden Christen empfiehlt. Hoch zu Ross, mit seiner Kirche im Rücken, hält der heilige Bischof der Welt nicht Waffen, sondern das Kreuz Jesu Christi entgegen, zu dem er sich mit dem Völkerapostel bekennt. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Amen.